Liebe Geschwister, ich begrüße alle ganz herzlich, die heute hier erschienen sind zu dieser Bibelstunde und auch alle, die zu Hause mithören, sind auch alle herzlich begrüßt. Ja, wir wollen vor den Herrn treten mit der Bitte, dass er uns füllt mit seinem Wort, mit seinem Geist, mit seiner Lehre. Lass uns jetzt zu Beginn noch aufstehen und beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass wir dürfen vor dir als leere Gefäße erscheinen, in der Hoffnung, in der Erwartung, dass du uns füllen wirst. Danke für die Reichtümer, die wir in deinem Wort haben, durch deine Gnade, die wir genießen dürfen. Und wir bitten dich, dass du uns segnest, auch heute in dieser Bibelstunde, bei der Betrachtung deines Wortes, dass wir, jeder Einzelne, etwas lernen kann dadurch und anwenden kann, dass wir dich besser kennenlernen, deinen Plan, deine Gemeinde, deine gesunde Lehre, dass wir sie erfassen mehr und fester in ihr werden. Bitte segne uns jetzt diese Bibelstunde. Amen. Wir befinden uns immer noch im Abschnitt Titus Kapitel 1, Verse 5 bis 9. Heute werden wir diesen Abschnitt dann abschließen. Nächste Bibelstunde gehen wir dann weiter. Deswegen lesen wir nochmal diese Verse durch und dann gehen wir weiter. Ich habe dich zu dem Zweck in Kreta zurückgelassen, damit du das, was noch mangelt, in Ordnung bringst und in jeder Stadt Älteste einsetzt, so wie ich dir die Anweisung gegeben habe. Wenn einer untadelig ist, Mann einer Frau und treue Kinder hat, über die keine Klage wegen Ausschweifung oder Aufsässigkeit vorliegt, denn ein Aufseher muss untadelig sein, als ein Haushalter Gottes, nicht eigenmächtig, nicht jähzornig, nicht der Trunkenheit ergeben, nicht gewalttätig, nicht nach schändlichem Gewinn strebend, sondern gastfreundlich, das Gute liebend, besonnen, gerecht, heilig, beherrscht. Einer, der sich an das zuverlässige Wort hält, wie es der Lehre entspricht, damit er imstande ist, sowohl mit der gesunden Lehre zu ermahnen, als auch die Widersprechenden zu überführen. Nun ganz kurz nochmal wiederholen, dass der Hauptgedanke des Titusbriefes lautet: Grundsätze für effektive Evangelisation. Wie können wir effektiv den Menschen das Evangelium weiterbringen? Und zwei Grundsätze werden in diesem Brief genannt: heilige Lebensweise und gesunde Lehre. Und wir haben schon in diesen Versen auch jetzt gesehen, auch dass es hier meistens geht es um die heilige Lebensweise, aber jetzt in Vers 9 fällt dieser Begriff gesunde Lehre. Auch das kommt hier zum Vorschein. In diesem Abschnitt werden die Kriterien für die Ältesten in der Gemeinde genannt. Nach diesen Kriterien sollte Titus auf Kreta in den Städten jeder Gemeinde Älteste einsetzen. Es werden hier 16 Kriterien genannt und 14 von diesen haben wir bereits betrachtet. Heute werden wir die zwei letzten betrachten. Also das, was in gelber Farbe getönt ist, das ist das, was wir schon betrachtet haben. Und das Kriterium gerecht wird heute drankommen. Das ist, letztes Mal wurde es verschoben, die Reihenfolge. Und heute machen wir dieses Kriterium dann den Vers 9. Viktor Penner sollte diese zwei Kriterien machen, aber leider aus familiären Gründen geht es bei ihm heute nicht. Und deswegen werde ich dann diese zwei Kriterien heute dann mit euch zusammen durchgehen. Bevor wir damit beginnen, vielleicht gibt es Fragen zu dem, was bis jetzt getan wurde für diese 14 Kriterien für Älteste vom letzten Mal oder von vorherigen Malen. Gibt es vielleicht Fragen oder Ergänzungen dazu? Bitte schön. Gut, scheint nicht der Fall zu sein. Dann wollen wir weitergehen. Also das nächste Kriterium wäre nach der Nummerierung, das wäre das 13. Kriterium, gerecht. Also ein Ältester soll gerecht sein. Das Wort gerecht, das hat grundsätzlich zwei Bedeutungen in der Bibel. Das heißt, eine Bedeutung heißt, also, bedeutet dieses gerechtfertigt zu sein, rechtschaffen zu sein. Also das bedeutet in Gottes Augen, dass man gerecht ist, dass man vor Gott als gerechter Mensch gilt. Oder das bedeutet, den Maßstäben Gottes entsprechen. Also diese eine Bedeutung hat dieses Wort, das deutsche Wort gerecht. Also wenn in der Bibel steht, dass er war ein gerechter Mensch oder die Gerechtigkeit Gottes oder die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, dann geht es um diese Dinge, dass der Mensch in Gottes Sicht als ein gerechter Mensch bezeichnet wird. Gott anerkennt die Gerechtigkeit dieses Menschen. Oder Gott gibt dem Menschen die Gerechtigkeit, je nachdem, worum es geht. Es geht hier praktisch um den Stand des Menschen vor Gott. Die zweite Bedeutung des Wortes gerecht, es geht hier um ehrlich zu sein, ehrlich, aufrichtig. Und dann gibt es jetzt dieses englische Wort, das ins deutsche Wort, auch in deutsche Sprache reingekommen ist, fair, einfach das wahrscheinlich entspricht am besten so die Bedeutung, diese zweite Bedeutung des Wortes gerecht. Dass man unparteiisch ist, dass man nicht voreingenommen ist. Man sagt, das war ein gerechtes Urteil. Also das bedeutet, dass das Urteil war dann unparteiisch und entsprechend bestimmten Normen oder Gesetzen. Sachlich, nüchtern, korrekt zu sein. Korrekt entspricht auch gut dieser Bedeutung. Also das ist ein korrekter Mensch, wenn man über jemanden sagt. Das bedeutet, also er ist gerecht, er ist korrekt. Also seine Handlungen sind gerecht eben. Beide Bedeutungen sind für Älteste wichtig. Also diese beide Bedeutungen. Man kann nicht sagen, dass jetzt nur eins ist wichtig, das andere ist nicht wichtig. Beide sind wichtig und gültig. Ein Ältester soll vor Gott gerechtfertigt sein, ein gerechtfertigter Mensch vor Gott. Er soll ein geretteter Mensch sein, das bedeutet, weil im biblischen Verständnis ein Mensch, der von Gott gerettet wurde, durch Jesu Blut erkauft wurde und von Gott wird er als gerecht gesprochen. Also die Gerechtigkeit Christi wird dem Menschen gegeben. Also diese Gerechtigkeit, dass ein Ältester soll ein Mensch sein, der von Gott gerechtfertigt wurde. Also er soll ein geretteter Mensch sein, ein wiedergeborener Christ sein. Und zur gleichen Zeit, dieses Wort gerecht bei den Kriterien bedeutet auch, ein Ältester soll korrekt und fair sein. Also er darf nicht so parteiisch oder darf nicht so willkürlich einfach Entscheidungen treffen oder so nach Geschmack einfach gehen, sondern es soll auch ein Sinn von dieser soziale Gerechtigkeit auf der horizontalen Ebene. Er muss vertikal gerecht sein, Gott gegenüber, und auch horizontal soll er auch gerecht, korrekt oder fair sein. Im Griechischen gibt es für das Wort gerecht nur ein Wort für diese zwei Bedeutungen. Wie auch in Deutsch gibt es auch nur ein Wort für diese zwei Bedeutungen. Es wird immer mit dem Wort gerecht oder Gerechtigkeit übersetzt. Wer russische Sprache kennt, da gibt es für die zweite Form der Gerechtigkeit, für dieses ehrlich, aufrichtig, fair zu sein, gibt es ein spezielles, konkretes Wort, Spravedlivost. Und so ein gleiches Wort gibt es in Deutsch nicht, auch wahrscheinlich nicht in Griechisch. Und dieses Wort aber drückt am besten so die Bedeutung, diese zweite Bedeutung von Gerechtigkeit aus, Spravedlivost. Und dieses Wort wird auch in unserem Text auch so übersetzt in Russischem, Episkop должен быть справедлив, не праведен, а справедлив, so übersetzt. Das gibt uns einen Hinweis, in welche Richtung in unserem Text dieses Wort mehr zu verstehen ist. Also der Kontext unseres Abschnitts deutet darauf hin, dass hier diese zweite Bedeutung des Wortes gerecht gemeint ist obwohl noch, ich wiederhole nochmal, die erste Bedeutung ist auch natürlich sehr, sehr wichtig. Also man kann nicht, ohne die erste Bedeutung hat es überhaupt keinen Sinn. Aber hier ist die zweite Bedeutung mehr gemeint. Ein Ältester soll unparteiisch sein, ohne Ansehen der Person. Er soll korrekt sein im Umgang mit Menschen. Weil oft Älteste müssen oft bestimmte Beurteilungen machen oder etwas beurteilen oder Entscheidungen treffen und oft zwischen zwei Menschen auch Entscheidungen treffen oder irgendwelchen Gruppen Entscheidungen treffen. Und hier ist es wichtig, dass das Älteste, dass sie gerecht sind in diesem Sinne, dass sie unparteiisch sein können und ohne Ansehen der Person fair und korrekt sein können. Also so viel zu diesem Kriterium gerecht. Ein Ältester soll gerecht sein. Gibt es dazu eine Frage oder Ergänzung, vielleicht etwas nicht deutlich gewesen? Bitte schön. Ist soweit dann klar, ja? Gut. Dann gehen wir zum 9. Vers. Und das ist auch das 16. Kriterium. Ein Ältester soll sein, einer, der sich an das zuverlässige Wort hält, wie es der Lehre entspricht, damit er imstande ist, sowohl mit der gesunden Lehre zu ermahnen, als auch die Widersprechenden zu überführen. Und dieses Kriterium, dafür wird ein ganzer Vers gebraucht. Und dann Verse 10 und 11 ist auch noch Fortsetzung von der Anwendung oder von der Begründung, warum dieses Kriterium wichtig ist. Also hier, das ist das 16. Kriterium, lautet, einer, der sich an das zuverlässige Wort hält, wie es der Lehre entspricht. Luther übersetzt diese Worte so, er halte sich an das Wort der Lehre, das gewiss ist. Also das Wort ist gewiss. Das Wort der Lehre oder die Lehre, die aus dem Wort kommt, aus dem gewissen Wort kommt. Hoffnung für alle übersetzt auch ganz gut diesen Gedanken. Außerdem muss er sich an die zuverlässige Botschaft Gottes halten, so wie sie ihm gelehrt worden ist. Also hier sehen wir den Gedanken, dieses zuverlässige Wort. Das Wort muss gewiss sein und zuverlässige Botschaft Gottes. Darum soll es gehen und daran soll sich ein Ältester soll sich halten, an das, was gewiss und zuverlässig ist. Hier wird die Frage der Lehre und die Frage der Lehrfähigkeit der Ältesten angesprochen. Ein Ältester soll die Lehre der Bibel kennen, das ist klar. Er muss wissen, zumindest das Wichtigste, die grundlegenden Lehren der Bibel, das soll er kennen. Er soll sein eigenes Leben danach ausrichten. Er soll sich daran halten, steht geschrieben. Also er soll selber das bei sich an seinem Leben anwenden. Und er soll fähig sein, die Lehre der Bibel, diese Lehre der Bibel weiterzugeben. Also darüber, der zweite Teil dieses Verses spricht darüber, dann sprechen wir dann ein bisschen später. Das zuverlässige Wort zuerst. Es wird gesagt, also einer, der sich an das zuverlässige Wort hält oder das Wort der Lehre, das gewiss ist. Sicher, es geht hier um die Bibel, um biblische Lehre. Wir können ruhig mit Gewissheit sagen, dass die ganze Bibel ist zuverlässig, sie ist gewiss und sie ist vertrauenswürdig. Darüber haben wir überhaupt keinen Zweifel. Und wir wollen überhaupt nicht die Bibel jetzt einteilen in Bereiche. Jetzt ja, dieser Bereich ist so glaubwürdig und dieser Bereich der Bibel ist oder ein Teil der Bibel ist nicht glaubwürdig oder das ist zuverlässig. Darauf kann man sich verlassen, aber auf dieses kann man sich nicht verlassen. Das wollen wir nicht machen, das entspricht nicht unserem Glaubensbekenntnis. Wir sehen, dass die Bibel ist, die ganze Bibel ist das Wort Gottes, unfehlbar und natürlich zuverlässig und gewiss. Und gleichzeitig wissen wir, dass in der Bibel gibt es Textabschnitte und in der Bibel gibt es solche Lehren, die angesprochen werden, die unterschiedliche Schwierigkeitsgrade haben. Nicht alles in der Bibel ist einfach zu verstehen. Es gibt bestimmte Dinge, die sind sehr einfach zu verstehen. Und es gibt wiederum Texte, die sehr schwierig zu verstehen sind. Und es gibt Texte, die man überhaupt nicht verstehen kann. Also zumindest mir geht es so. Und ich denke, so jeder von uns hat diese Erfahrung gemacht. Man liest die Bibel, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Wunderbar, da ruht die Seele aus. Und dann irgendwo einen anderen Vers liest man und denkt man, was ist das? Keine Ahnung. Ehrlich gesagt, ich verstehe gar nichts, was dieser Vers oder manchmal sogar ein ganzer Abschnitt, worüber da die Rede geht. Und das ist alles in der Bibel. Und alles ist Gottes Wort. Also wir müssen zugeben, dass es diese Schwierigkeitsgrade, es gibt unterschiedliche Schwierigkeitsgrade in der Bibel. Es gibt Texte, die leicht zu verstehen sind. Es gibt Texte, die schwer zu verstehen sind. Es gibt Texte mit viel Klarheit, die werden in der Bibel, oder Themen oder Lehren werden in der Bibel mehrmals angesprochen. Von verschiedenen Autoren, von verschiedenen Seiten werden die Punkte beleuchtet, die sehr, sehr viel Klarheit. Und dann gibt es Lehren mit wenig Klarheit. Da wird etwas angesprochen in der Bibel, aber es wird nicht viel Klarheit darüber gegeben. Zum Beispiel, ja, als Beispiel jetzt der Zeitpunkt der Entrückung der Gemeinde. Dass die Gemeinde entrückt wird, das ist klar. Aber jetzt, wann wird sie entrückt? Vor der Trübsel, während der Trübsel, im ersten Teil der Trübsel, nach der Trübsel? Und da gehen schon auseinander die Meinungen. Das ist schwieriger zu verstehen. Es gibt noch viele andere Fragen, sie werden angesprochen, aber die sind schwierig zu verstehen, weil da wenig Information, wenig Klarheit ist. Es gibt Texte mit viel Information, wo viel Information vorhanden ist, und es gibt wiederum Bibeltexte, wo wenig Information vorhanden ist und so weiter. Also Schwierigkeitsgrad sind unterschiedlich. Also die Texte oder die Lehren der Bibel, die unterscheiden sich im Schwierigkeitsgrad. Über bestimmte Personen wird sehr viel ausführlich, wie über Abraham, über König David gesagt. Über andere wiederum wird sehr, sehr wenig nur der Name erwähnt und mehr nichts. Und da wir wissen nur, dass der Mensch lebte, dass er etwas gesagt oder getan hat, mehr wissen wir nichts darüber. Ein Ältester soll, was hier unser Text sagt in Titus, Titus 1, Vers 9, dass ein Ältester soll in erster Linie sich an die Wahrheiten der Bibel festhalten, die gewiss und zuverlässig sind. Bei den meisten lehrmäßigen Streitigkeiten in der Gemeinde geht es immer um solche Lehren, die eben nicht gewiss, nicht eindeutig sind und nicht genügend Informationen behalten oder beinhalten. Und da gibt es immer unterschiedliche Meinungen in der Gemeinde. Zum Beispiel wie schon die Entrückung der Gemeinde, dass sie stattfindet, ja, das ist klar. Jetzt, wann sie stattfindet, das ist schon nicht mehr so klar. Und dann, ja, vielleicht noch andere Details dazu. Das ist nur als Beispiel. Und ein Ältester soll sich festhalten an die solche Lehren der Bibel, die gewiss und zuverlässig sind, die nicht, wo der Schwierigkeitsgrad nicht so hoch ist, wo es ganz klar ist, was die Bibel sagt. Der Älteste soll sich nicht an Sonderlehrer sich binden, sondern Lehren binden. Irgendwelche so Besonderheit und dann nur und darauf immer rumpochen und nur das und das und das immer nur eine Seite betonen, eine Seite nur unterstreichen. Sondern er soll sich an die klaren und deutlichen Aussagen der Bibel binden. Und da soll er klare, lehrmäßige Aussagen machen. Und die gibt es mehr als genug für uns. Ich weiß jetzt nicht genau, wer das war, einer von berühmten Predigern oder Lehrern. Nach einem Vortrag kam jemand zu ihm und hat so einen Satz gesagt, sagt er, ja, ich lese auch die Bibel und so weiter, aber also mir bringt es richtig Kopfzerbrechen, also die Stellen, die ich nicht verstehe, also bringt mir richtig Kopfzerbrechen. Und der Prediger sagte, wissen Sie, mir machen Kopfzerbrechen die Stellen, die ich verstehe, die machen mir Kopfzerbrechen. Die ich nicht verstehe, die kann ich ruhig lassen. Aber die ich verstehe, wie wende ich sie an in meinem Leben? Wie klappt das? Wie geht es? Und die gibt es so viele, wo wir daran arbeiten sollten. Aber manchmal kommt das so vor, dass irgendwelche Sonderlehre taucht auf und dann fängt man an, darum zu streiten und darum zu hacken. Und am Endeffekt, diese Sonderlehre bringt gar nichts. Also das verändert weder unser Leben, noch verschlechtert, noch verbessert. Meistens verschlechtert, verbessert nicht. Und sie bewirkt nichts in der Gemeinde, keine Erbauung. Aber man wird nur darauf rumgehackt. Und am Ende steht nur Streit und Uneinigkeit unter den Gläubigen. Also der Älteste soll sich nicht an Sonderlehren sich binden. Er darf natürlich auch eigene Meinungen haben, ja, auch über die Entrückung der Gemeinde. Aber er muss sich im Klaren sein, das ist seine Meinung. Das ist nicht unbedingt die Lehre der Bibel. Nicht sagen einfach, die Bibel lehrt, die Gemeinde wird entrückt während der Trübsal. Ich denke so und Schluss. Und wer anders denkt, wird aus der Gemeinde ausgeschlossen. Eigentlich, ich übertreibe gar nicht so sehr. Sowas gibt's, sowas gab es schon, ja. Dass die Leute werden in die Gemeinde gar nicht aufgenommen, wenn sie sagen, die werden zuerst gefragt, wann wird die Entrückung der Gemeinde sein? Und wenn der Mensch nicht so antwortet, wie der Älteste das will, dieser Mensch wird gar nicht in die Gemeinde aufgenommen. Das ist keine Übertreibung, das sind Tatsachen, ja. Ein Bibelvers wird uns helfen können, in diesem Bereich so uns vielleicht besser damit zurechtzukommen. Das ist 5. Mose 28, Vers 29. Hoffnung für alle bringt das sehr gut zum Ausdruck. Vieles, was der Herr, unser Gott, tut, bleibt uns verborgen. Doch seinen Willen hat er uns eindeutig mitgeteilt. Also, es gibt sogar vieles, nicht nur manchmal, sondern vieles, was Gott tut, bleibt für uns verborgen. Wir können das nicht verstehen, wir können das nicht erklären, wir können es nicht erfassen. Wir wissen nur, dass Gott das und das tut. Aber wie er das tut, wie ganz genau und nach welchen Kriterien und nach welchen Prinzipien und alle die Details, es ist verborgen für uns. Es ist Gottes Sache. Andere Übersetzungen sagen, also das ist Gottes Sache. Also das gehört Gott. Das Verborgene gehört Gott. Aber uns hat Gott offenbart, ganz klar gesagt, was seinen Willen, was er von uns erwartet. Das hat er mitgeteilt. Und das sollten wir mehr erforschen, mehr tun und nicht darüber philosophieren, wie ist das, wie tut Gott dieses, wie hat das und das funktioniert. Wir werden in den meisten Fällen keine Klarheit bekommen. Und dann beginnen die Probleme. Die Probleme beginnen, wenn Menschen versuchen, dieses Verborgene zu lüften. Es ist verborgen, es gehört Gott. Aber wir Menschen, wir sind ja schlau und wir sagen, nee, ich weiß, Gott hat mir offenbart. So ist das. Und dann versucht dieses Verborgene zu lüften, aufzudecken. Und der andere sagt, hey, bist du wohl nicht bei Trost? Gott hat mir auch offenbart und was ganz was anderes. Und dann geht's los. Wem hat jetzt Gott was offenbart? Das ist die schwierige Frage. Menschen versuchen, das zu erklären, was die Bibel nicht erklärt. Dann beginnen Probleme. Und dadurch werden eigene Meinungen, eigene Überzeugungen, die werden als Gottes Wort dargestellt. Das ist eine sehr beliebte Taktik, Strategie. Man sagt, Gott hat mir offenbart, das und das, so ist es. Also wenn Gott es dir offenbart hat, natürlich, dann muss man sich nur verbeugen und sagen, Amen, das ist Gottes Wort, was du jetzt sagst. Aber oft stellt es sich dann heraus mit der Zeit, dass derselbe Bruder sagt, oh Geschwister, Entschuldigung, das war doch nicht ganz so richtig, verzeiht mir. Gut, wenn es so weit kommt, aber oft wird nicht um Verzeihung gebeten. Aber da kommt jemand anderer und sagt, Gott hat mir offenbart und spricht gerade dagegen. Dadurch wird oft eigene Logik und eigene Fantasie, die werden zum Teil der Lehre erklärt. Also die Bibel erklärt uns nicht alles. Die Bibel sagt, hier ist ein Punkt A und hier ist ein Punkt B. Aber die Verbindung fehlt. Und dann komme ich und nach meiner Logik baue ich die Verbindung auf und sage, so sieht die Verbindung aus. Der andere sagt, nein, nicht so, sondern so. Und dann haben wir schon verschiedene Meinungen darüber. Eigene Logik, eigene Fantasie, dadurch versucht man, das zu erklären, was eigentlich verborgen ist und was Gott gehört. Zum Beispiel, zwei Beispiele bringe ich vor. Die Bibel sagt, dass Gott die Welt in 6 Tagen erschaffen hatte. Das lesen wir aus der Bibel, ja, 6 Tage. Wie er das gemacht hat, wird in der Bibel nicht detailliert erklärt. Und wie viele verschiedene Meinungen gibt es darüber? Jetzt, ja, natürlich das Erste, das Einleuchtende, das sind die 6 Tage, Kalendertage, astronomische Tage, 24 Stunden, das ist das Naheliegendste. Und dann, ja, wie hat er das gemacht? Wie hat er das gemacht, über so schnell? Das ist doch unmöglich, so schnell so eine große Welt aufzubauen. Dann müsste doch wahrscheinlich anstatt 6 Tage, das sind vielleicht Zeitenabschnitte, Perioden. Und dann hat er jetzt wirklich jedes Tier extra gemacht oder hat er vielleicht doch so die erste Zelle erschaffen und die Zelle hat sich dann weiterentwickelt, der Evolutionsgedanke. Es gibt Ideen über Ideen, Theorien, wie Gott das gemacht hat. Und wenn Menschen beginnen, genau zu erklären, wie Gott es gemacht hat, dann beginnen die Streitigkeiten unter Menschen. Das ist meistens so. Jedes Mal, wenn die Menschen versuchen, das Verborgene zu lüften, 100%ig gibt es einen Streit. Es gibt Uneinigkeit. Anderes Beispiel. Die Bibel sagt, dass Gott Menschen durch Jesus Christus, durch den Glauben rettet. Also das ist ganz klar. Gott rettet die Menschen durch Jesus Christus und aus Gnade durch den Glauben. Das ist ganz klare biblische Lehre. Aber wie das im Detail geschieht, erklärt uns die Bibel nicht. Wie funktioniert die Gnade? Was heißt Glauben jetzt? Kann ein Mensch von sich aus glauben oder nicht? Oder muss Gott zuerst ihm den Glauben geben, dann kann er glauben? Ja, das bedeutet, dass ein Mensch kann sich gar nicht bekehren, wenn Gott ihm den Glauben nicht schenkt. Aber wenn Gott den Glauben schenkt, dann ist er ja schon ein wiedergeborener Mensch. Ein toter Mensch kann doch nicht beten, kann doch nicht glauben. Also der Mensch muss zuerst wiedergeboren werden und dann glauben. Oder zuerst muss er glauben und dann wiedergeboren werden. Und geht's los. Die Diskussionen, Ideen, Theorien, wie Gott das tut, wie das im Detail geschieht, versucht man das zu erklären. Und wenn Menschen beginnen, genau zu erklären, wie die Rettung durch den Glauben geschieht, dann beginnen die Streitigkeiten unter den Gläubigen, weil jeder sein eigenes Verständnis dafür hat. Und das ist auch in Ordnung, das ist nicht verkehrt, eigenes Verständnis zu haben. Nur man muss wissen, wo ich anhalte mit meinem eigenen Verständnis und wo ich sage, stopp, weiter gehe ich nicht, weil jetzt ich versuche, das zu lüften, was eigentlich verborgen ist. Und ich kann das nicht. Das kann nur Gott allein. Und ich weiß, dass Gott rettet die Menschen durch Jesus Christus und durch den Glauben, wenn die Menschen glauben. Und das ist klar. Und daran muss ich mich festhalten. Und nicht jetzt anfangen weiter zu forschen, was die Bibel uns eigentlich nicht deutlich und klar erklärt. Es gibt viele solche verschiedene Fragen. Immer wenn wir ins Detail hineingehen, dann beginnen die Meinungsunterschiede. Im Großen und Ganzen, den Hauptaussagen, da ist selten unter Christen Uneinigkeit. Zum Beispiel, dass Jesus Christus der einzige Weg ist. Alle wiedergeborenen Christen sagen ja, Amen und das war's. Aber solche Feinheiten, wenn es um Feinheiten beginnt, und zwar um solche Feinheiten, wo die Bibel keine Klarheit gibt, sondern es ist nur auf Meinungen der Menschen aufgebaut, da geht es also fast ausnahmslos immer auseinander, die Meinungen, und dann entstehen Streitigkeiten und Uneinigkeiten der Gemeinde. Ein Ältester soll sich, sagt Paulus zu Titus, ein Ältester soll sich an die klaren Lehren der Bibel halten. Das ist das 16. Kriterium für Älteste. Und dieses Kriterium hat auch zwei konkrete Zwecke. Das ist der zweite Teil des Verses. Damit er imstande ist, sowohl mit der gesunden Lehre zu ermahnen, als auch die Widersprechenden zu überführen. Also der Älteste muss sich halten an die klares, zuverlässiges Wort, was gewiss ist, die Lehre der Bibel. Und wozu? Damit er diese zwei Dinge machen kann: ermahnen und überführen. Also zuerst mal die Lehre, an welche sich ein Ältester halten soll, soll gesund sein, sagt uns hier dieser Vers. Luther übersetzt heilsame Lehre. Gesunde oder heilsame Lehre. Heilsame Lehre, die Heilung oder Heil bewirkt, geistliches Heil bewirkt, Rettung. Sie soll den Menschen helfen, gesund und geheilt zu werden im geistlichen Sinn. Das ist der Zweck der Lehre. Man kann das sagen, von der Krankheit des Unglaubens geheilt zu werden, von der Krankheit der Sünde geheilt zu werden. Deswegen ist die Lehre muss gesund sein, sie muss gesund und heilsam sein. Die Lehre ist erst dann gesund und heilsam, wenn sie nach den gewissen zuverlässigen Wahrheiten der Bibel ausgerichtet ist und nicht nach den Meinungen der Menschen und nach allerlei möglichen Auslegungen. Also wenn man sich zu sehr beginnt, so auf verschiedene Auslegungen sich konzentrieren und verschiedene Feinheiten festzulegen der Lehre, dann wird wahrscheinlich die Lehre immer weniger und weniger gesund und heilsam werden, weil viel Menschliches da hineingebracht wird. Eigene Meinungen, eigene Deutungen und so weiter. Und dann, ja, da ist nicht viel Heilung oder Heilsamkeit zu erwarten. Die Lehre ist eben nicht gesund. Und ein Ältester soll an der gesunden Lehre sich halten. Wiederum, sie ist nur dann, erst dann gesund und heilsam, wenn sie nach den gewissen zuverlässigen Wahrheiten der Bibel ausgerichtet ist. Zum Beispiel wegen der Frage der Rettung durch Glauben, Gnade. Ist ganz klar, glaube an Jesus, so wirst du gerettet. Der Glaubende, der Gerechte wird aus Glauben leben. Und deswegen ist ganz eindeutig, rufe die Menschen zum Glauben auf. Und nicht jetzt nachdenken, ja, und was ist, wenn Gott ihm den Glauben nicht schenkt? Kann er überhaupt glauben? Und wenn Gott ihn gar nicht vorherbestimmt hat zum ewigen Leben, wozu ihm predigen? Er kann doch gar nicht glauben, wenn Gott ihn nicht vorherbestimmt hat. Und man beginnt diese verschiedene Dinge zu erklären, die Bibel nicht erklärt. Das sind alles Deutungen und verschiedene Fantasien von Menschen. Und dann die Lehre verliert ihre Gesundheit. Mit der gesunden Lehre sollen die Ältesten andere zuerst ermahnen. Das Wort ermahnen ist für uns sehr gut geläufig, wie sagt man das, ja, bekannt. Also wir lieben das Wort ermahnen. Aber leider, wir verstehen dieses Wort immer sehr einseitig, liebe Geschwister. Das muss ich über mich persönlich sagen, auch über andere. Wenn wir sagen, ich habe den und den ermahnt, was meinen wir wohl damit? Was habe ich gemacht? Ich habe jemanden ermahnt. Was habe ich gemacht? Wie? Leviten vorgelesen, ja. Ich habe ihm gesagt, was er falsch tut, ja. Ich habe ihm gesagt, wie es richtig sein soll. Das Wort ermahnen aber in der Bibel hat vordergründlich andere Bedeutung. Diese Bedeutung ist auch mit enthalten. Aber das Wort, auch das deutsche Wort ermahnen bedeutet, wir lesen da die Worte der gesunden Lehre, dass er ermahnen kann. Ermahnen bedeutet ermuntern, ermutigen, Zuspruch geben oder erbauen. Das ist das Wort ermahnen. Nicht einfach auf die Fehler hinweisen. Leider ist es bei uns sehr, sehr tief, das Wort ermahnen. Wir verbinden gleich, jemanden auf seine Fehler aufmerksam zu machen. Zweitens, mit der gesunden Lehre sollen die Ältesten die Widersprechenden überführen. Hier ist diese Bedeutung, dieses Überführen. Oder zurechtweisen, so wird es auch übersetzt, sie müssen zurechtgewiesen werden. Und Zurechtweisung, das ist auf die Fehler hinweisen, ja. Die Fehler müssen angesprochen werden. Ja, es muss gesagt werden, so, das ist falsch, was du tust, es ist nicht richtig und muss man einen Ausweg anbieten. So ist es, oder vorschlagen, so und so ist es richtig. Das ist dieses Überführen oder Zurechtweisen. Hier wird gesagt, dass die Widersprechenden sollen überführt werden. Also die Widersprechenden gab es schon immer, auch zur Zeit der Aposteln, gab es in der Gemeinde, sonst würde dieser Vers nicht stehen. Und die gibt es auch heute, die Widersprechenden. Es gibt manche sind so wie, das ist ihre Berufung, zu widersprechen. Immer muss man widersprechen. Ich weiß nicht wie, aber nicht so. Ich bin nicht einverstanden. Ich habe zwar nicht verstanden, aber ich bin nicht einverstanden. So ungefähr, ja. Und dann widerspreche ich. Ich muss immer was dagegen sagen. Und solche Menschen wird es auch in der Zukunft geben. Also da wird die Gemeinde wohl nie von solchen Menschen frei sein können. Aber irgendwann, jeder von uns kann auch einer von diesen Widersprechenden sein. Das ist nicht nur bestimmte Menschen, sondern das kann auch jeder Einzelne werden. Aber es gibt auch bestimmte Menschen, die als Widersprechende gelten. Und die müssen überführt werden. Das bedeutet, die Widersprechenden müssen zurechtgewiesen werden. Oder sie müssen auch widerlegt werden, so wird es auch übersetzt, dieses überführt werden, widerlegt werden mit der gesunden Lehre. Und das kann man nur, wenn man an dieses zuverlässige, gewisse Wort hält, nicht an über die Feinheiten der Lehren streitet, was eigentlich meistens menschliche Meinungen sind. Damit wird man niemanden überführen können, auch niemanden zurechtweisen können. Aber mit den klaren, gesunden Lehre sollte man die Widersprechenden dann überführen. Deswegen sollten die Ältesten sich an die klare Lehren der Bibel sich halten, sich daran orientieren. Das ist natürlich keine leichte Aufgabe und das ist auch keine einfache. Wahrscheinlich ist das die schwierigste Aufgabe im Ältestendienst. Also Menschen zurechtzuweisen, zu überführen, die Widersprechende zurechtzuweisen, korrigieren ist noch einfach. Korrigieren einen Menschen, der sich gerne korrigieren lässt, das geht. Aber oft gibt es Menschen, die wollen sich nicht korrigieren lassen. Und versucht mal, solche Menschen zu korrigieren. Das ist sehr, sehr schwer. Und in den Sprüchen steht geschrieben auch, du sollst einen Törichten gar nicht zurechtweisen, sonst wirst du nur Spott ernten. Weise einen Weisen zurecht. Das sollte man machen, aber einen Törichten sollte man gar nicht zurechtweisen. Also oft endet es in Spaltungen, wenn man diese Aufgabe tut, also jetzt Widersprechende korrigiert oder zurechtweist, dann oft endet es in Spaltungen, oft endet es in Verletzungen und in Missverständnissen. Oft, ja, man versteht einander einfach nicht oder einer versteht den anderen oder beide verstehen sich gegenseitig nicht. Das sind Missverständnisse. Und oft, ich habe diese Erfahrung schon gemacht, dass Leute, sie streiten miteinander und im Prinzip sie sagen beide dasselbe und die Meinung ist auch dieselbe, aber die hören einander gar nicht zu. Und denken, dass der andere was Falsches sagt und streiten ohne Ende. Es gibt Missverständnisse und oft endet es in Bitterkeit und Resignation. Das ist natürlich sehr traurig, wenn solche Streitigkeiten entstehen. Es ist eine sehr schwere Aufgabe der Ältesten, andere, die Widersprechenden zu überführen, die alle zu ermahnen, zu erbauen, zu ermutigen, das ist eine leichtere Aufgabe. Das ist eine angenehme Tätigkeit. Aber die Widersprechenden zu überführen oder zurechtzuweisen, das ist eine sehr, sehr harte Aufgabe. Und trotz allem ist das die Aufgabe der Ältesten. Das heißt nicht, dass jetzt, deswegen sollten die Ältesten das gar nicht machen, weil sowieso entsteht nur Streit, dann kann sein, eine Verletzung entsteht, kann sein, Missverständnis entstehen. Nein, nein, dann nichts machen. Jeder soll einfach sagen, was er will und tun, was er will. Nein, das ist, so sollte es nicht sein, sagt Paulus ganz deutlich. Umgekehrt, sie sollen die Widersprechenden zurechtweisen. Es ist die Aufgabe der Ältesten, dass, also an das zuverlässige Wort der Lehrer sich zu halten. Das ist die Aufgabe jedes Ältesten. Und es ist die Aufgabe der Ältesten, andere zu ermahnen, zu erbauen, zu ermuntern und die Widersprechenden zurechtzuweisen, mit dem Ziel, sie zu gewinnen. Natürlich, mit dem Ziel, sie zu, dass sie umgestimmt werden, dass sie gewonnen werden. Nicht mit dem Ziel, sie loszuwerden oder nicht mit dem Ziel, sie einfach fertig zu machen. Mit dem Ziel, sie zu gewinnen, sicher. Aber leider, die Realität sagt, zeigt, dass nicht immer ist das möglich. Und ja, oft sind es, entstehen solche Trennungen, dass Menschen dann einfach räumlich auch auseinandergehen und sagen, nein, wir wollen miteinander lieber nicht mehr, uns nicht mehr begegnen, sonst der Streit geht wieder von Anfang an, dann gehen wir einfach auf Distanz zueinander. Darüber dann die Verse 10 und 11 werden auch in diese Richtung auch noch Anweisungen geben. Es geht in diese Richtung, dass wenn man widersprechende, widerspenstige Menschen, wie geht man mit ihnen um? Also darüber werden die Verse 10 und 11 werden wir nächstes Mal dann darüber sprechen. Ja, so viel zu Verse 9, also 9. Vers, also diese zwei oder die zwei Kriterien, gerecht und auch einer, der sich an das zuverlässige Wort hält, um zu ermahnen, auch um zu überführen. Gibt es dazu Ergänzungen oder Fragen? Bitte schön. Ja, bitte, kann jemand mit Mikrofon? Ja?
Gesagt, das ist eine schwierige Sache, überführen einen Widersprechenden. Aber das gibt Nütze auch für den Ältesten. Wenn sie zum Beispiel ein Kind geimpft wird, dann kriegt es, wenn es größer wird, dann kriegt es keine Krankheit. Und so kriegt, wenn der Älteste bei dem Gesprächen mit den Widersprechenden, muss er, durch dieses Gespräch wird er gestärkt in seinen Überzeugungen. Das ist nicht immer ist das schlecht, wenn es Widersprechende gibt in der Gemeinde.
Aha, jetzt hat ein Arzt gesprochen, ja. Also durch diese Diskussion werden die Ältesten geimpft, habe ich richtig verstanden, ja?
Also ungefähr, ja.
Ja. Ja, danke. Danke für diese Ermutigung. In einem gewissen Sinne ist das ist auch so. Und Apostel Paulus sagt er, dass es werden unter euch Auseinandersetzungen kommen. Und es ist auch gut, sagt er, denn dann werden die Erfahrungen, die Erfahren oder die Reifen unter euch, die werden dann sichtbar dadurch. Ja, also das geht so in diese Richtung wahrscheinlich. Ja. Bitte schön.
Ich hätte da ein Zeugnis von meinem Vater. Das war noch in der Zeit, der ersten Zeit hier, wo viele Spaltungen waren. Und dann haben die Brüder so Brüderversammlung gehabt, haben auch sich ermahnt und diskutiert und Geschrei und alles gewesen. Und dann haben sie gefragt, mein Vater war immer so ruhig, sagte, ja, Bruder Jüri, sag doch auch was. Und er hat nur aus dem Wort Gottes gelesen, aus Epheser, sagte, der ganze Streit und Geschrei und
Lästerung
sei ferne von euch. Hat er nur aus der Bibel rausgelesen, da war alles still. Dann war schon geschlichtet. Und das ist so wie Ermahnung gewesen oder Überführung durch das Wort Gottes.
Mhm. Ja, danke für das Zeugnis. Das ist auch ein Beispiel für dieses zuverlässige Wort. Ja, das ist jede Bitterkeit und Grimm und Streit und Zorn und Geschrei und Lästerung seien fern von euch samt aller Bosheit. Das ist klar. Das ist sehr, sehr klar. Da braucht man nicht viel diskutieren. Ja? Und jetzt, wenn man jetzt aber das Gespräch oder was, und da entsteht Streit und Zank und Geschrei. Und jeder hat ja Recht, das ist ja das Problem. Ja? Bei diesen Streiten immer, jeder hat Recht. Das ist das Schwierigste. dann was geschieht? Also das zuverlässige Wort wird verlassen und Früchte sind schon da, die überhaupt nicht gut sind. Und worum geht es? Da geht es um irgendwelche Feinheiten. Man will das Wort Gottes noch deutlicher machen, als es ist. Und ich natürlich kann es besser als du. Und dann geht's los. Ja. Danke. Ja, bitte, noch eine Hand hier.
Ich glaube, so Streitigkeiten entstehen oft, weil wir denken, wenn wir, wenn wir uneinig sind, dann müssen wir irgendwie die Bibel nehmen und diese Uneinigkeit oder das, die Fragen dann anhand der Bibel klären und dann werden wir uns einig werden. Das ist so, sage ich mal, sehr oft die Meinung. Aber die Bibel selbst sagt in Epheser 4, dass die Heiligen sollen zugerüstet werden zum Werk des Dienstes. Dadurch, also durch das Werk des Dienstes, soll der Leib Christi erbaut werden, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes. Also wir denken, wir müssen die Bibel nehmen und die Unklarheiten anhand von Bibelversen klären. Aber die Bibel sagt, wenn wir einig werden wollen in irgendwelchen Fragen, dann müssen wir einander dienen und dann werden wir zu einer Einheit werden. Da sind wir oft ein bisschen irgendwie falsch rumgepolt.
Ja, ja, danke für diesen Zusatz. Das ist auf jeden Fall sehr wichtig, dass praktisch auch dieser Epheser 4 sagt ja auch, dass praktisch alles wird gemessen eigentlich an der Liebe. Also die Liebe, das ist der Indikator, ob du auf dem richtigen Weg bist oder nicht in der Gemeinde. Jetzt, du hast Erkenntnisse gewonnen, wunderbar. Aber jetzt, wenn du mit der Gemeinde nicht mehr leben kannst wegen dieser Erkenntnis, weil die anderen sind so schlecht und du bist so gut, dann ist es eindeutig etwas total schief gelaufen. Aber wenn du Liebe hast, dann wirst du dienen. Und deswegen, ich denke so, dass wenn wir uns mit dem auseinandersetzen, was klar und deutlich die Bibel sagt, wenn wir das anwenden, wir werden keine Zeit haben für verschiedene Feinheiten und Streitigkeiten. Weil das ist so viel, was klar ist und wir es machen sollten. Anwenden sollten. Das wird unsere ganze Zeit in Anspruch nehmen, um das ins Leben umzusetzen. Zum Schluss fassen wir zusammen diese 16 Kriterien für Älteste. Wie Älteste sein sollten, die eingesetzt werden. Tadellos, treu in der Ehe mit einer Frau, treue Kinder, untadeliger Haushalter Gottes soll sein, nicht eigenmächtig, nicht jähzornig, nicht der Trunkenheit ergeben, nicht gewalttätig, nicht nach schändlichem Gewinn strebend, gastfreundlich, das Gute liebend, besonnen, gerecht, heilig, beherrscht und sich halten an das zuverlässige Wort. Das ist so eine kurze Zusammenfassung von diesen 16 Kriterien, die hier in Titus sind. In Timotheus, 1. Timotheusbrief gibt es ja auch noch welche, die würden auch dazu passen. Noch andere, die hier nicht sind, aber hier in Titus sind diese 16. Wir sehen, es wurde jetzt, wir erinnern uns an diese Kriterien, letzte Bibelstunden, wurden ja von mehreren Brüdern erklärt. Und immer wieder wurde gesagt eigentlich, dass diese Liste, die ist für die Ältesten da, aber das ist eigentlich, jeder Christ sollte das haben und normalerweise hat auch. Und jeder sollte auch daran sich messen, auch das anstreben. Und jeder wird auch in dieser Liste irgendwas finden, wo er wird sagen, ja, das ist bei mir schwach. Also vielleicht gibt es jemanden, der sagt, alles ist bei mir sehr gut, alle diese 16 Punkte bei mir sind wunderbar. Gott segne dich. Gut, schön, sei zum Segen für andere. Ja? Aber es gibt bestimmt auch einige unter uns, die würden sagen, ja, dieses und dieses und dieses, eigentlich ehrlich gesagt, bei mir, das sind meine Schwachpunkte. Und das ist ein Zeichen Gottes. Wachse, darin, lieber Bruder und liebe Schwester. Ja, du darfst wachsen. Wir müssen nicht so bleiben, wie wir sind. Es gibt oft so eine Einstellung, den Charakter kann man nicht ändern. Das ist eine Lüge. Den kann man ändern. Mit Gottes Kraft natürlich, nur mit seiner Kraft. Und dazu ist er da. Und du darfst wachsen darin. Du darfst an deinem Herzen arbeiten. Du darfst in der Erkenntnis Gottes wachsen. Wir alle dürfen es. Und solche Listen, die sollen uns nicht in die Selbstgerechtigkeit treiben und sagen, oh, super, das habe ich alles wunderbar. Die anderen, die haben noch lange, bis sie so weit sind wie ich. Das ist eine falsche Richtung, falsche Adresse. Und diese Listen sollen uns auch nicht uns in die Entmutigung treiben, sagen, oh nein, das will ich niemals erreichen, nein, 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 das ist niemals. Ist auch falsch. Sondern solche Listen, die gibt es einige Listen in der Bibel, solche, wo aufgelistet wird, die sollen uns anspornen, ermutigen, da will ich hin. Und da will ich um Jesu Willen, will ich immer weiter und weiter kommen. Und wenn Gott dir auf etwas gezeigt hat, dass dieser Punkt ist schwach bei dir, dann darfst du beten, darfst du zu Gott, an Gott dich wenden, darfst du daran, mit der Hilfe Gottes daran arbeiten. Gott segne dich darin, Gott segne uns alle darin. Lass uns jetzt mit einer Gebetsgemeinschaft abschließen und beten, dass diese Eigenschaften, dass sie in unserer ganzen Gemeinde blühen und verbreitet werden, dass jeder, natürlich die Ältesten in erster Linie, ich will jetzt nicht von den Ältesten die Verantwortung runternehmen, die Ältesten in erster Linie, aber auch alle anderen, sie sollen daran arbeiten und sagen, ja, Herr, um dich zu ehren, will ich dahin. Und so unmögliche Dinge oder nicht mögliche Dinge sind gar nicht da vorhanden. Es ist alles im Rahmen der Möglichkeit. Gott ist immer zu uns gerecht. Er verlangt von uns nicht etwas, was wir nicht machen können. Seine Forderungen sind immer weise und von großer Liebe geprägt. Lass uns jetzt gemeinsam noch beten. Wer beten möchte, bitte. Wir stehen auf dazu. Herr Jesus Christus, wir danken dir für deinen Plan mit der Gemeinde, für dein Wort, wo du deinen Willen offenbarst. Und bitte lehre uns, dass wir weise mit deinen Wahrheiten umgehen, in Ehrfurcht, in Gottesfurcht, und dass wir uns beugen vor dir, vor Dingen, die wir nicht verstehen, nicht begreifen können, dass wir uns vor dir beugen und dich anbeten, anstatt zu versuchen, das auf unsere Art das alles zu erklären und eigene Lehren zu entwickeln. Und hilf uns, Herr, dass das, was klar und deutlich in deinem Wort ist, dass wir daran arbeiten, dass wir das anwenden, dass wir das in die Tat umsetzen, jeder Einzelne in seinem Leben. Herr Jesus, segne uns darin. Auch diese Kriterien, die wir jetzt in den letzten Bibelstunden auch heute durchgearbeitet haben, wir bitten dich, dass du uns dadurch ermutigst, diese Dinge auch anzustreben und stark in diesen Punkten zu werden, zu wachsen, weil es dein Plan ist. So funktioniert deine Gemeinde. So hast du dir vorgestellt, wie deine Gemeinde sein sollte. Hilf uns, Herr, in diesem Bestreben, dass es von unserem Herzen kommt, dass es eindeutig ist, nicht geheuchelt, nicht den Menschen etwas vorzuweisen, sondern wirklich vor dir, vor deinem Angesicht, vor deinen Augen, dass wir wandeln und dir Ehre bereiten. Entlasse uns mit deinem Frieden und segne uns auch beim Nachdenken. Amen.